Unser heutiger Text steht im Propheten Jeremia. Wenn ihr mit mir aufschlagen wollt, Jeremia Kapitel 18. Jeremia Kapitel 18 und ich lese ab Vers 1 und danach können wir die Fenster wieder zumachen. Jeremia 18, Abvers 1. Das Wort, das an Jeremia von Seiten des Herrn erging, lautet folgendermaßen: Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, da fertigte er gerade ein Werkstück auf der Scheibe an. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Da fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel? Spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, dass ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun. Darum sage nun den Männern Judas und den Einwohnern Jerusalems: So spricht der Herr: Siehe, ich bereite euch Unheil und ersinne einen Anschlag gegen euch. So kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Wege und eure Taten. Aber sie sagen: Daraus wird nichts, denn nach unseren Ratschlägen wollen wir wandeln und wollen jeder nach der Verstocktheit seines bösen Herzens handeln. Darum, so spricht der Herr, fragt doch unter den Heiden, wer hat etwas derartiges gehört? Ganz und gar abscheulich hat die Jungfrau Israel gehandelt. Verlässt auch der Schnee des Libanon den Fels in der Landschaft oder verlagern die quellenden, kühlen, fließenden Wasser ihren Lauf? Aber mein Volk hat mich vergessen. Sie haben den nichtigen Götzen geräuchert und diese haben sie strauchen lassen auf ihren Wegen, auf den ewigen Pfaden, so dass sie nun auf anderen Pfaden gehen, auf einem ungebahnten Weg, um so ihr Land zum Entsetzen und ewigen Gespött zu machen, so dass jeder Vorübergehende sich entsetzen und sein Haupt schütteln wird. Wie durch den Ostwind will ich sie vor dem Feind zerstreuen. Den Rücken und nicht das Angesicht will ich ihnen zeigen am Tag ihres Unheils. Soweit unser Text. Ihr könnt die Fenster wieder zumachen. Jemand hat das durchschnittliche Christenleben mal mit einer alten Matratze verglichen. Vorne und hinten ist es fest, aber in der Mitte hängt es voll durch. Soll heißen, vorne, wir kommen zum Glauben und wir wissen, wir sind ein Kind Gottes und haben die Heilsgewissheit, dass wir dem Herrn gehören. Und hinten, die Gewissheit nach dem Tod, da bin ich bei dem Herrn in der Herrlichkeit. Die zwei Ende sind fest, aber die Mitte hängt voll durch. Vielleicht ist es deshalb, weil wir immer wieder einige dieser wichtigsten Lektionen vergessen, an die auch in Jeremia der sogenannte weinende Prophet vom Herrn erinnert wurde, hier in Kapitel 17 und 18. Im Kapitel 17 heißt es schon im Vers 5: So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertrauten Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde, er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün, auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Haben wir uns zu sehr auf Menschen verlassen, zu wenig auf den Herrn vertraut, zu viel von Menschen erwartet? Jesaja 2, Vers 22 heißt es, so lasst nun ab von den Menschen, der nur einen Hauch in seiner Nase hat, denn wofür ist er zu achten? Schwierige Lektion, aber immer wieder auch ein Test für unseren Glauben. Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, mein Ruhplatz ist in dir allein, hat der Terstegen mal gedichtet. Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, mein Ruhplatz ist in dir allein, Herr Jesus. Hier wird uns der Unterschied deutlich vor Augen geführt in diesem Jeremia Kapitel 17. Der eine ist für der Verfluchte, der andere ist der gesegnete Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Da kommt noch eine wichtige weitere Lektion in Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Haben wir das vielleicht vergessen? Wie klein und wie eng unsere Herzen sind, wie trotzig, wie verzagt, wie wetterwendisch, wie wankelmütig, wie anfällig, wie schwach, wie verführbar, nicht fest und treu, immer da zum Fall bereit und böse, aus dem böse Gedanke hervorkommen, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft, heißt es in Markus 7. Wenn wir unser Herz kennen würden, wären wir sicherlich über manches nicht so überrascht, wenn es passiert. Ob bei uns selbst oder bei anderen. Und wir würden es mit viel mehr Fleiß behüten, wozu wir auch aufgefordert sind. Albert Einstein hat mir gesagt, Zitat, das Problem heute ist nicht die Atomenergie, sondern das Herz des Menschen. Was mich erschreckt, ist nicht die Zerstörungskraft der Bombe, sondern die Explosionskraft des menschlichen Herzens zum Bösen. Es ist einfacher, radioaktives Plutonium zu entsorgen, als das Böse im Menschen. Und das hängt uns an, bis zur letzten Stunde von unserem Leben. Jeremia durfte noch etwas anderes ganz Wichtiges erkennen und lernen im Vers 12 von Kapitel 17. O du Thron der Herrlichkeit erhaben von Anbeginn, du Ort unseres Heiligtums. Da ist ein Thron der Herrlichkeit hoch und erhaben und der Herr hält das Zepter in seiner Hand und sitzt im Regiment. Wir erlauben Gott überall zu sein, nur nicht auf dem Thron. Für viele sitzt er eher auf der Anklagebank und muss sich rechtfertigen. Haben wir Gott nicht mehr auf dem Thron gesehen, diesen Thron der Gnade, zu wenig ihn besucht im Gebet? Haben wir überhaupt ein Gebetsleben? Wenn wir solche wichtige Lektionen vergessen, dann ist es kein Wunder, dass wir durchhängen, wie eine Matratze. Und dann haben wir hier eben noch die weitere und kostbare Lektion, die wir heute uns betrachten wollen. Sie handelt davon, dass Gott der Töpfer ist und wir der Ton. Und es kommt ganz oft vor in der Bibel. Jeremia, Psalme, Jesaja, Jeremia, Klagelieder, Sacharja, Daniel, Römer, Brief, Offenbarung. Immer wieder kommt das Bild von dem Töpfer und von dem Ton. Hier heißt es in unserem Kapitel 18 nun also, das Wort, das an Jeremia von Seiten des Herrn erging, lautet folgendermaßen: Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. In meiner Bibel habe ich dieses kleine Wort dort unterstrichen. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Ich freue mich ja immer, wenn ich bei den Geschwistern Bibeln sehe, die in ihre Bibel noch reinschreiben, die sich Sachen da unterstreichen und einkreisen und markieren oder farblich irgendwo hervorheben. Es freut mich immer, wenn ich solche Bibeln sehe, wenn ich dann sehe, da haben Leute in ihrer Bibel gearbeitet, da sind ihnen Dinge wichtig geworden, gewichtig geworden, da haben sie mit Freude Sachen entdeckt und haben sich's angestrichen. Natürlich muss man das nicht mal haben. Mich freut es immer, wenn ich das sehe. Zu unseren jungen Leuten im KJD habe ich manches Mal gesagt, eine Bibel muss eigentlich aussehen wie die Insel Mainau in der Tulpenblüte im Frühling. Wenn es richtig schön bunt ist. Das hat mich immer gefreut. Oder wie die Karte vom Kolumbus, ja, die Seekarte vom Kolumbus. Jede neue Entdeckung wird eingetragen und man freut sich darüber. Und so habe ich hier in meiner Bibel das kleine Wörtchen dort unterstrichen. Und das zeigt uns, Gott muss uns in eine besondere Lage oder in bestimmte Umstände an einen bestimmten Ort bringen, wo wir sein Wort hören. Natürlich redet der Herr gerne zu seinen Kindern hier heute Morgen, überhaupt an den Sonntagen oder den anderen Veranstaltungen zu seinen Kindern. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Manches wird der Herr nie zeigen, wenn du nicht hierher kommst. Ihr Lieben, das wird er dir einfach nicht zeigen. Ich hoffe, es ist jedem klar, dass das so wichtig ist, zu den Versammlungen zu kommen. Also Gott muss uns an einen bestimmten Ort bringen, wo wir sein Wort hören. Manchmal muss Gott uns erst in ein Krankenhauszimmer bringen, dass wir Gottes Wort hören. Manche erst auf dem Friedhof, bei einer Beerdigung, wo sie vielleicht das Wort Gottes hören. Er redet manchmal zu ganz unerwarteten Zeiten an unerwartete Orte. Er kann in einem Stall in Bethlehem reden. Jeremia soll hier nicht in den Tempel gehen, das Haus Gottes, sondern in das Haus eines ganz einfachen Mannes, eines Töpfers. Viele wichtige Lektionen, die lernen wir an der einfachen Menschen. Nicht an der Bibelschule, nicht an der Bibelkonferenz. Spurgeon sagte mal, er hat von einer alten Köchin in seiner Schule mehr gelernt als von 6 Doktoren der Theologie. Das Wort, das an Jeremia von Seiten des Herrn erging, Vers 1, lautet folgendermaßen: Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, da fertigte er gerade ein Werkstück auf der Scheibe an. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Da fing er von neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Da erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen: Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel? Es ist so wichtig, dass wir diese Stimme Gottes hören und dass Gott uns dahin bringt, wo wir sie hören. Ob als Einzelne oder als Ehepaar oder als Familie oder als Gemeinde oder als ganze Nation. Darum geht es hier in unserem Zusammenhang erstmal primär. Es geht hier um eine Nation, das Volk Israel, speziell das Südreich Juda. Ich habe neulich die Worte von Abraham Lincoln gelesen, die er an die ganze Nation USA damals gerichtet hat. Am 30. März 1863. Es war eine Aufforderung zur nationalen Buße während des Bürgerkriegs damals. Und es war eine Ankündigung eines nationalen Gebetstages, wie wir das mal hatten in unserem Land, Buße und Betag. Er sagt am 30. März 1863 zur ganzen Nation folgendermaßen, Zitat: Amerika wird niemals von außen zerstört werden. Wenn wir straucheln und unsere Freiheit verlieren, ist es deshalb, weil wir uns selbst zugrunde gerichtet haben. Nationen sterben nicht durch Invasion, sie sterben durch innere Fäulnis. Wir sind für viele Jahre bewahrt gewesen in Frieden und Wohlstand. Wir sind gewachsen an Zahl, Reichtum und Macht, wie keine andere Nation. Aber wir haben Gott vergessen. Wir haben die gnädige Hand vergessen, die uns den Frieden bewahrt hat, die uns zahlenmäßig hat wachsen lassen, die uns reich und stark gemacht hat, und haben durch den Trugschluss unserer eigenen Herzen uns fälschlicherweise eingebildet, dass all diese Segnungen durch eine überlegene Weisheit und Tugend, die in uns selbst ist, zustande gekommen sei. Berauscht von dem ununterbrochenen Erfolg sind wir so von uns selbst überzeugt, dass wir die Notwendigkeit der erlösenden und bewahrenden Gnade nicht mehr erkennen und sind zu stolz, um zu dem Gott zu beten, der uns geschaffen hat. Zitat Ende. Wo hört man solche Worte heute noch in der Politik? Wir haben Gott vergessen. So sagt es der Jeremia hier im Vers 15. Aber mein Volk hat mich vergessen. Der Prophet Jeremia hat solche Worte oft an sein Volk richten müssen, viel dafür leiden müssen. Ist uns allen die einfache, aber tiefe Wahrheit bewusst, dass wir alle als Einzelne oder als ganze Nation Ton sind in der Hand dieses Töpfers? Vers 6. Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel, spricht der Herr. Siehe wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Und wir können jeden anderen Namen irgendeiner Nation hier einsetzen. Und so fährt er auch fort. Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, das ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Die Botschaft von Gott an das Volk mit der Ankündigung des Gerichts, wenn man weiter auf diesem Weg fortgeht. Die Botschaft ist ganz einfach. Sie ist klar, sie ist gut zu verstehen. Ein kleines Kind kann sie verstehen, was hier steht. Man muss kein Doktor in Theologie sein. Wenn ihr in meinen Geboten wandelt, will ich euch wohltun und euch segnen. Wenn ihr mich und meine Wege verlasst, werde ich euch richten und verderben. Der König zu Jeremias Zeit war Jojakim. Wie er mit dem Wort Gottes umging, lesen wir in Kapitel 36. Dort heißt es, der König saß im Winterhaus und hat dort, wird ihm die Schriftrolle vorgelesen. Vers 23. Und es geschah so oft, Jehu die drei oder vier Spalten gelesen hatte, schnitt er sie mit dem Schreibermesser heraus und warf sie in das Feuer, bis die ganze Rolle im Feuer verbrannt war. Und es war niemand, niemand, der darüber erschrak oder sein Gewand zerriss, weder der König noch alle seine Diener, obwohl sie alle diese Worte gehört hatten. Und so lesen wir das im Neuen Testament, die Worte des Herrn Jesu in Matthäus 7. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, mit einem törichten Mann gleichsetzen, der sein Haus auf den Sand baute. Das gilt auch für eine Nation, wenn sie auf Sand baut und der Einsturz so schon vorprogrammiert ist. Ohne Jesus geht die Rechnung niemals auf. Gar nie. Nicht neue Parteien oder neue Programme und Formeln retten uns, sondern ein neuer Gehorsam gegenüber diesem Herrn. Und unser wichtigstes Missionsland ist Deutschland. Und so sehen wir es hier. Jeremia 18, Vers 11 sagt er, darum sage nun den Männern Judas und den Einwohnern Jerusalems, so spricht der Herr, siehe, ich bereite euch Unheil und ersinne einen Anschlag gegen euch. So kehrt doch um jeder von seinem bösen Weg und bessert eure Wege und eure Taten. Aber sie sagen, daraus wird nichts, denn nach unseren Ratschlägen wollen wir wandeln und wollen jeder nach der Verstocktheit seines bösen Herzens wandeln. Wenn all das nicht auch unsere Zeit und unser Land beschreibt, dann weiß ich es auch nicht. Wir sehen oft ja nur das dicke Ende, wenn irgendwie da was passiert, irgendeine neue Tragödie, irgendein neuer Anschlag, irgendein leidvolles Geschehe. Aber immer hat Gott lange Zeit vorher gemahnt und Raum zur Buße gegeben. Das sagt er hier, Vers 11. Darum sage nun den Männern Judas und den Einwohnern Jerusalem, so spricht der Herr, siehe, ich bereite das vor. Aber noch ist Zeit. Das Unheil wird über lange Zeit vorbereitet. Ersonnen heißt es hier. Es kommt nicht so mir nix, dir nix über Nacht. Und in Kapitel 17 sagt er ihnen klipp und klar, was an Sünde da ist. Götzendienst, Unglaube, Habgier, das Verlassen des Herrn, Ablehnung von Gottes Gebote, Entheiligung des Sabbats. Und wie viel könnten wir in unsere Tage noch hinzufügen? Sprüche 14, 34. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Die Sünde aber ist der Leute Verderben. Psalm 33, Vers 11. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Glücklich ist die Nation, dessen Gott der Herr ist. Und das Volk Juda hätte all dies hier auch schon wissen können, weil das Gericht kam schon über das Nordreich. Sie hätte das schon als Warnung nehmen können und müssen. Georg Weisel schreibt in seinem Lied: O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen Herzen ins Gemein, da dieser König zieht ein. Was passiert, wenn der Ton, gerade auch da, wo es um eine Nation geht, dem Töpfer einfach widersteht und sich nicht formen lassen will und dagegen ankämpft? Im Psalm 2 lesen wir in Vers 1: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten und sagen: Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Und Vers 9 sagt er zum Sohn: Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Nehmt Verstand an, ihr Könige. Lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Die politischste Aussage, die wir heute als Christen machen können, lautet eigentlich: Christus ist der Herr. So einfach. Das ist die politischste Aussage überhaupt. Christus ist der Herr. Weil wir in einer Zeit leben, wo die Regierung meint, der Herr zu sein. Wo sie in ihrer Selbstherrlichkeit und Überheblichkeit denke, sie könnte die Probleme in dieser untergehenden Welt, die unter dem Zorn Gottes steht, lösen und alles selber regeln. Unsere größte Gefahr ist nicht der Klimawandel und nicht der Atommüll und nicht Corona und auch nicht die Energiepolitik, sondern dass wir unter dem Zorn Gottes stehen und auf Sand bauen. Und man erwartet Schwierigkeiten in einem Land, das Gott dahin gegeben hat, Römer 1. Man erwartet Schwierigkeiten. Wo man in der Präambel vom Grundgesetz zwar noch stehen hat, dass Gott die letzte Instanz ist und wir in der Verantwortung vor Gott handeln, aber wo wird Gottes Wort als Richtschnur genommen? Der Staat soll die Dienerin Gottes sein zu unserem Wächter, heißt es in Römer 13, Vers 4. Vielleicht müssen wir den Karren erst ein paar Mal an die Wand fahren, bis dieses Volk aufwacht. Jesaja 1 heißt es: Ein Ochse kennt seinen Besitzer, und ein Esel kennt die Krippe seines Herrn, aber ihr habt keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen, gelästert, abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist kraftlos, von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an euch, nur klaffende frische Wunden. So viel erstmal zum Thema Politik. Jetzt wechseln wir ein bisschen. Das Wort, das an Jeremia von Seiten des Herrn erging, lautet folgendermaßen: Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Unser Text hier in Jeremia 18 beginnt damit, dass das Wort des Herrn ganz persönlich im Privaten an Jeremia erging und ihm aufgefordert hat, hinab in das Haus des Töpfers zu gehen, um dort weitere Anweisungen zu bekommen. Aber egal, ob Jeremia das nun komisch vorkam oder nicht, er gehorcht und es lehrt uns eine ganz weitere wichtige Lektion. Wir können immer nur mehr hören und lernen vom Herrn, wenn wir dem gehorchen, was er uns schon gesagt hat, und danach handeln. Er hat im Privaten dieses Wort gehört und dem gehorcht er und geht zum Töpfer und bekommt dann ein weiteres Wort. So führt der Herr uns Schritt für Schritt eine Stufe nach der anderen. Die Lektion im Haus des Töpfers hätte Jeremia nicht bekommen, wenn er nicht gehorsam gewesen wäre. Und weil er zum Töpfer geht, lernt er dort weiteres und bekommt dann später in Vers 11 noch weitere Unterweisungen. Und so lehrt der Herr uns, so heißt es im Jesaja 28, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Wir wissen nicht, was der Befehl sonst beinhaltet hat für Jeremia, ob der Töpfer weit weg war oder in der Nähe war, ob der Weg beschwerlich und mühsam für ihn war, ob das jetzt für ihn zeitlich reingepasst hat in sein Programm und seine eigenen Pläne oder nicht, ob das vielleicht einmal ganz am Ende der Stadt in einer kleinen, obskuren Nebenstraße war. Wir wissen all das nicht. Aber er hat sich auf jeden Fall auf den Weg gemacht und weil er das getan hat, hat der Herr weiter zu ihm geredet. Und lasst uns diese Lektion gut lernen, ihr Lieben. Egal, was der Herr sagt, wie merkwürdig oder irrelevant es uns vorkommt, ob das jetzt unserem Gefühl oder unserer Meinung widerspricht und vielleicht mühsam ist und wir sehr bei uns vielleicht am Kopf kratzen, weil wir das nicht verstehen, wir müssen seinem Wort folgen, wenn es klipp und klar da steht. Deshalb sagt der Herr in Vers 2, dort und nur dort will ich dich mehr hören lassen. Es ist ein Ort, wo wir vom Herrn hören und es ist der Ort des Gehorsams. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Und so wie man ein Haus von unten nach oben baut und man beginnt mit einem Fundament und nicht nach oben, sondern geht Schritt für Schritt. Und die Botschaft, die Jeremia nun im Haus des Töpfers bekommt, ist eine ganz wichtige, weil sie ihn über etwas ganz, ganz Wichtiges über das Wesen und das Werk Gottes lehrt. Und er wird es Ihm wird es gezeigt im Bild, in dem Bild des Töpfers. Dieses Bild des Töpfers mit dem Ton, es zeigt uns Gottes absolute Souveränität und Macht. Gottes absolute Souveränität und Macht. Sein Recht und Macht als Schöpfer und Herr und Richter dieser Welt tun, was er will, wann er will, wie er will, wo er will, mit wem er will, durch wen er will, liegt in seiner Hand. Ob das Verlorene angeht oder Gerettete, ob das uns als Einzelne angeht oder Familie oder Gemeinde oder als ganze Nation. Das ist keine sehr populäre, gern gehörte Botschaft, weder damals noch heute. Es ist vielleicht die am meisten gehasste Botschaft manchmal. Sie ist sehr ernst, sehr wichtig, aber sie ist auch voller Trost. Diese Botschaft von der absoluten Souveränität des Herrn. Deshalb wahrscheinlich so unbeliebt, weil sie unseren Stolz angreift, unsere eingebildete Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Wenn wir von der Souveränität Gottes sprechen, dann meinen wir damit ganz einfach, dass Gott Gott ist. Er ist der Allerhöchste über allem anderen. Er hat alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erde. Niemand kann zu ihm sagen, was machst du da? Niemand kann seine Pläne zunichte machen oder ihn aufhalte oder durchkreuze oder seinem Wille widerstehen. Er muss niemand um Erlaubnis fragen für sein Tun. Er braucht auch keinen Erzengel Michael oder Gabriel fragen, dass sie ihm einen Rat gebe. Und auch sonst keine Ratgeber. Keine Könige, keine Fürsten, keine Präsidenten, keine Politiker oder was auch immer. Wir lesen hier von Gottes absoluter Souveränität und Macht in Vers 6. Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Und es bedeutet nicht, wie manche meinen, dass der Herr hier um Erlaubnis fragt, kann ich mit euch so umgehen? Darf ich das? Bitte. Manche denken, das bedeutet das nicht. Nein, er stellt es als eine Tatsache hin. Ich kann mit euch alles machen, wie dieser Töpfer mit dem Ton. Und der Töpfer fragt nicht den Ton um Erlaubnis, ob er das darf. Es dreht sich hier einzig und allein um die absolute Macht und Souveränität Gottes über all seine Geschöpfe. Und so sagt der Herr zum Haus Israel, seht ihr nicht, dass ich mit euch als Nation und mit jeder anderen Nation so umgehen kann, wie dieser Töpfer mit dem Ton? Er hat das Recht und die Macht, entweder im Zorn oder in der Barmherzigkeit an dieser Nation zu handeln. Sie sind Ton in seiner Hand. Paulus greift es später auf in Römer 9, wenn auch in einem etwas anderen Kontext. Da geht es um die Erwählung und da sagt er in Vers 18 von Römer 9, so erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Im Grunde geht es um denselbe Gedanke. Gott hat die Macht und das Recht, so zu handeln, wie er will. Und wir haben genauso wenig das Recht, das in Frage zu stellen, wie der Thron gegenüber diesem Töpfern zu sagen, Gott, das ist nicht fair, es gehört anders gemacht, es ist nicht richtig. An diese absolute Souveränität und Macht Gottes wird uns auch hier in Jeremia gezeigt, wo es in Vers 4 heißt, der Töpfer macht ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Ja? Wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Nichts anderes war sonst irgendein bestimmender Faktor in dem Ganzen. Wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Punkt. Und so bekommt Jeremia hier eine ganz wichtige Lektion vorgesetzt, die ihn über das Wesen Gottes lehrt, nämlich, dass Gott alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Epheser 1, Vers 11. Wir können in dem Zusammenhang vielleicht auch an die Worte des Herrn Jesus denken. In Matthäus 11, Vers 25, da sagt er, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Den einen offenbart, den anderen verborge, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Gott allein ist es, der festschlägt und bestimmt, was richtig ist, völlig unabhängig von irgendwelchen anderen Faktoren. Und sein Planen und Wirken und Ausführen ist immer richtig. Er kann nichts anders tun als das, was gut und richtig und vollkommen ist. Es war in den Augen des Töpfers richtig. Und es ist ganz egal, wer da anderer Meinung ist und denkt, das müsste man alles anders machen und kritisiert diese Vorgehensweise. Hat es denn auch Abraham so gut erkannt, als er auf dem Angesicht lag, in Fürbitte für Sodom eingetreten ist und dann gesagt hat, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Er wusste, ob Gott nun richtet oder verschont, Gott kann nur richtig handeln, was auch immer er bestimmt. Was aber für das Volk Israel hier gilt, in dem Bild des Töpfers und Tones, gilt auch für uns als Einzelne. Wir sind Ton in der Hand des Töpfers. Jeder Einzelne hier. Und siehst du, der Töpfer hat bei all seinem Vorgehen einen Plan, eine Absicht, eine Vorstellung darüber, was für eine Art von Gefäß dies werden soll. Ob dieses Gefäß groß oder klein ist, welche Form es hat, zu welchem Zweck es verwendet wird, er bestimmt es, er legt es fest. Er entscheidet es. Er spielt nicht mit dem Ton, wie so ganz kleine Kinder, die halt mit all ihren Lego-Steine, die sie haben, die bauen sie halt irgendwie so zusammen. Und kein Mensch weiß eigentlich, was es ist, ja, aber so macht er das nicht. Er hat ganz genau einen Plan, was er aus jedem Einzelnen an Gefäß macht. Wir schauen dem Töpfer eine Weile zu und sind beeindruckt von seiner Intelligenz und seiner Fähigkeit und Weisheit und Fantasie des Töpfers. Wir erkennen sein Interesse und seine Aufmerksamkeit bei der Arbeit. Nie lässt er dieses Werk auch nur einen Moment aus der Auge. Er hat es immer vor sich. Mit wie viel Kraft, aber auch mit Feingefühl arbeitet diese Hände. Er weiß ganz genau, wie viel Druck er ausüben muss, wie schnell sich diese Scheibe drehen muss, welche Werkzeuge zum Einsatz kommen. Und langsam entsteht ein wunderbares Gefäß, ganz nach dem Willen des Töpfers. Wir werden erinnert an die wunderbare Wahrheit aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das Wort, das hier steht, dienen, das griechische Wort, heißt Synergeo. Syn, zusammen, so wie Synthese. Und Ergo, das Werk. Also es wirkt alles zusammen. Alle Dinge wirken zusammen zum Besten seiner Kinder. Alle Dinge wirken zusammen, die positive und die negative. Jede Anfechtung, jedes Trübsal, jede Versuchung, jede Verfolgung, jeder Widerstand, jeder Verlust, jedes Verlassensein, jede Krankheit, jedes Kreuz, aber auch jeder Trost. Alles Süße und auch jedes Bittere, jede Freundlichkeit, aber auch jede Unfreundlichkeit, jeder Sturm oder jede Stille, jeder Anschlag Satans oder andere Feinde, jede Verleumdung, jedes Lob. Alles wirkt zusammen. Das ist das Ziel von alledem. Der nächste Vers sagt es uns, Römer 8, 29, damit wir in das Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Ter Stegen sagt es so herrlich im Lied: In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Wir verstehen und erkennen nicht, wie das alles zusammenpasst und wirkt. Aber Gott verfolgt mit seiner großen Weisheit seinen Plan mit jedem dieser ganz unterschiedlichen Gefäße. Und der Töpfer arbeitet dabei auch mit großer Geduld. Wir haben es immer eilig. Gell? Wir haben es immer eilig. Es muss schnell gehen. Jetzt. Muss vorwärts gehen. Nach unserer Ansicht arbeitet dieser Töpfer viel zu langsam. Das dauert und dauert und dauert und dauert. Vielleicht sind wir auch überrascht, dass es hier heißt, dass das Gefäß in der Hand des Töpfers verdarb, Vers 4. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Da fing er von Neuem an. Wir sind überrascht, dass in der Hand dieses fähigen Töpfers das Gefäß irgendwie misslingt. Und wir wissen schon, dass Gott keine Fehler macht. Was war die Ursache? War der Ton zu hart? War nicht dem Wasser des Wortes ausgesetzt, Epheser 5, das Wasserbad des Wortes? War da ein Stein oder irgendein Fremdkörper im Ton? So wie bei uns, wenn er uns formt, Fremdkörper und Steine da sind. Der Stein der Gebetslosigkeit vielleicht. Der Stein der Weltlichkeit. Der Stein der Bitterkeit in unserem Herzen. Der Stein der Unversöhnlichkeit in unsere Herzen. Es raubt dem Ton die Schönheit und die Nützlichkeit. Wir alle kennen wohl solche Momente oder Phasen in unserem Leben, wo wir Gott widerstanden haben. Wo wir ihm widerstanden haben. Aber der große Trost ist ja, dass Gott uns nicht aufgibt und wegwirft, wenn irgendwas nicht gelingt, weder als Einzelne noch als Gemeinde. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 6, ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Das Einzige, was den Töpfer interessiert, ist Vollkommenheit. Das interessiert ihn. Er vollendet, was er angefangen hat. Er ist nicht verwirrt, er gibt seinen Plan nicht auf. Er nimmt uns immer wieder auf die Scheibe und gibt immer wieder einen neuen Anfang. Manchmal ist der zweite Versuch vielleicht besser als der erste. Wir leiden vielleicht unter den Fehlern der Vergangenheit und Gegenwart, aber Gott gibt uns deshalb nicht auf. Weder einen Jakob nach seinem Betrug, noch einen Mose nach krassem Versagen in jungen Jahren. Später wird er der sanftmütigste Mensch auf Erde, heißt es. Führer eines so gewaltig großen Volkes. Die Jahre in der Wüste Midian waren kein Zeitverlust. Gott hat ihn geformt. Weitergearbeitet. David nach dem Ehebruch. Jona bekommt seine zweite Chance. Petrus nach der Verleugnung. Johannes Markus in Apostelgeschichte, wo er das Muffersause bekommen hat und heim zu Mami wollte und die Missionstruppe verlassen hat. Man liegt vielleicht am Boden und ist über sein Versagen beschämt und entmutigt. Die Kraft erlahmt, aber Gott beginnt immer wieder neu dieses Werk und nimmt uns immer wieder auf die Scheibe drauf. Es ist hier in Jeremia 18 so, er ist am Werk. Er ist noch nicht fertig. Er arbeitet geduldig weiter an diesem Werk. Die Frage ist nicht, ob Gott ans Ziel kommt oder nicht. Er kommt ans Ziel. Die Frage ist vielleicht, was für ein Gesicht wir machen, wenn er am Ziel ist. Die Scheibe dreht sich weiter. In seiner Vorsehung benutzt Gott weiterhin alle Dinge zu unserem Besten, um uns zu formen. Ob es Umstände sind, unser Ehepartner, unsere Kinder, andere Menschen, wer auch immer. Ob sie zerplatzte Träume sind, die Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder ganz viele erfreuliche Dinge. Alles fließt mit ein in dieses Werk des Töpferns. Im Buch Jona heißt es so herrlich, viermal, und Gott entsandte oder Gott ließ kommen, je nach Übersetzung. Und Gott entsandte einen großen Fisch. Gott entsandte einen Rizinusstrauch. Gott entsandte einen Wurm. Gott entsandte einen heißen Ostwind. Verpass hier nicht den Punkt, den Gott noch hier machen will. Alle vier Dinge waren von Gott bestimmt und geschickt. Alle vier Dinge. Manches kam wie ein großer Segen zur Freude von Jona. Diese Rizinusstaude, die ihm einen kühlende Schatten gespendet hat. Da hat er sich gefreut darüber. Manches hat ihn geärgert, weil der Wurm den Rizinus wieder wegnahm. Manches hat ihn so matt gemacht, wie der heiße Ostwind, dass er nicht mehr leben wollte. Vielleicht ist jemand hier, der solche heiße Ostwinde kennt. Ich kenne die. Das bekenne ich offen und ehrlich. Ich kenne solche Ostwinde. Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Vers 8 davon, dass die Bedrängnis in der Provinz Asien so groß war und so übermäßig schwer daran zu tragen hatte, über sein Vermögen hinaus, dass er am Leben verzweifelte. Paulus. Der Paulus. Und sagt den Grund dafür in Vers 9, ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Vers 10, er hat uns denn auch aus solcher Todesgefahr gerettet und rettet uns noch, und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Ob Jona oder Paulus oder sonst irgendjemand, Gott bestimmt diese Dinge, um uns zu formen. Und Gott benutzt andere Menschen, um uns zu formen. Sie sind nicht immer angenehm. Denk nur an den Josef im Alten Testament und seine Brüder. Sie haben ihn gehasst, sie wollte ihn umbringen zuerst mal, habe ihn dann in die Sklaverei verkauft und habe gelogen. Sie waren nicht an seinem Wohlergehen interessiert. Und dann hat Gott Lügen und falsche Anklage und falsche Beschuldigungen und Ungerechtigkeiten in seinem Leben benutzt, um ihn zu formen. Er wurde völlig zu Unrecht falsch beschuldigt und angeklagt des sexuellen Missbrauchs gegenüber Potiphars Frau. Völlig zu Unrecht. Falsch beschuldigt, falsch angeklagt. Und er kam ins Gefängnis und dann heißt es, Psalm 105, Vers 18, sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam ins Eisen, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Bis das Wort Gottes den Ton gereinigt hatte, besser gemacht hat, geheiligt hat, gereinigt hat, formbar gemacht, stark gemacht. Was für eine Herrlichkeit. Es ist dieses Wort Gottes, das uns formt. Deshalb sind die Hände dieses Töpfers, sie sind immer nass. Er taucht die immer wieder ins Wasser, die sind nie trocken. Immer in dieses Wasserbad des Wortes und der Geist Gottes nimmt dieses Wort und arbeitet so. Viele wollen heute Zeichen und Wunder und Visionen und Stimme und Gänsehauterfahrungen oder weiß ich alles. Es ist dieses Wort und der Geist Gottes, der uns formt. Der Töpfer, Gott benutzt Umstände, er benutzt andere Menschen, er benutzt den Teufel. 2. Korinther 12 lesen wir, dass Paulus ein Pfahl fürs Fleisch gegeben wurde, ein Engel Satans, der ihm mit Fäusten schlägt. Aber in Wirklichkeit war dieser nur ein Diener Gottes, der Paulus zum Besseren diente, dass er nämlich demütig bleibt, sich nicht überhoben hat, nicht stolz wurde über all die Offenbarungen, die ihm zuteil geworden sind. So hat Gott ihn damit geformt, mit dem Pfahl im Fleisch. Siehst du, es ist nicht uns überlassen, zu bestimmen oder festzulegen, was Gott in diesem Prozess des Formens benutzen darf und was nicht. Wir können ja nicht sagen, Gott, du darfst diese Ungerechtigkeit in meinem Leben nicht nutzen. Diese Lüge, diese falsche Anklage, diese falschen Gerüchte, die über mich verbreitet werden. Du darfst ja diese zerplatzte Träume und diese unerfüllte Wünsche gebrauchen. Diese Ehescheidung, dieses früh umgekommene Kind, diese Behinderung, diese Krankheit, dieser Missbrauch. Darf ich dich noch einmal erinnern an das, was hier im Vers 6 steht? Kann ich mit euch nicht genau so umgehen wie dieser Töpfer? Du Haus Israel, spricht der Herr, siehe wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Kann Gott eine Querschnittslähmung bei einem Badeunfall eines Teenagers benutzen, wo die ganze Lebensträume ganz anders zerplatzen? Bei einer Joni Erickson Tada. Ja, er kann. Er ist der Töpfer. Und es sind immer noch diese liebenden und weisen und fähigen Hände des Töpfers. Was für ein herrliches Gefäß ist entstanden. Mit Joni Erickson Tada. Und wenn du dann ganz genau hinsiehst auf diese Hände des Töpfers, dann siehst du, diese Hände des Töpfers, die sind durchbohrt. Und die Füße, die die Scheibe unter antreten, die sind auch durchbohrt. Wie kommt's? Weil dieser Töpfer und dieser Schöpfer selbst Ton wurde. Er wurde Fleisch, Johannes 1, Vers 14. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut und kann jetzt in allem, was wir leiden, mitleiden. Was für ein Trost ist es, dass Gott selbst das ganz missratene Gefäß nicht aufgibt, auch wenn das Engel zum Weinen bringt manchmal. Auch wenn es die Engel manchmal zum Weinen bringt. Er gibt das Gefäß nicht auf. Das Gefäß, das er so lange Zeit geformt hat, mit allem ausgerüstet hat, begabt hat, von Gott gesegnet wurde und das dann trotzdem sehr zu Fall kommt, obwohl er jahrzehntelang dem Herrn treu gedient hat, ein großes Zeugnis hatte, vom Herrn gebraucht wurde. Und wie schnell sind wir dann leider manchmal, die dann Leute sagen, ja, mit dem kann ich nichts mehr anfangen. Unbrauchbar. Nutzlos, jetzt wo er so gefallen ist. Wie schnell sind wir dann, andere abzuschreiben oder wir schauen auf sie herab, so als könnte uns nie so ein tiefer Fall passieren. Wie herrlich klingt es doch hier in Vers 4. Aber das Gefäß, das er aus Ton machte, verdarb in der Hand des Töpfers. Da fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Ein anderes Gefäß. Gott sagt, ich benutze denselben Ton, aber ich mache halt ein anderes Gefäß raus. Ich forme es einfach um. Es wird nützlich sein an anderer Stelle, mit anderer Aufgabe, andere Möglichkeiten, andere Absichten. Aber ich schmeiße es doch nicht weg. Der ursprüngliche Aufgabebereich, ja, er wird nicht mehr erfüllt werden können. Aber es gibt andere Einsatzbereiche im Reich Gottes. Ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Da kommt manchmal eine Sünde ans Licht, die mir vor den Augen der Menschen immer verborgen bleibt. Sei es nun ein Ehebruch wie beim David oder ein moralischer Fall eben eines namenhaft großen Predigers. Nach Jahrzehnten seines Dienstes. Wir können nichts verborgen halten, wenn Gott will, dass es ans Licht kommt. So musste Gott an David arbeiten, ihn demütiger, ihn süchtiger umformen. Er hatte in vielem einen hohen Preis zu bezahlen, gerade auch in seiner Familie, der David. Aber Gott machte ein anderes Gefäß aus ihm. Ja, der Vogel mit den gebrochenen Flügeln wird vielleicht nicht mehr so hoch fliegen wie vorher. Aber er wird noch fliegen können. Und selbst wenn er nur flattert, Gott wird ihn benutzen. Gott hindert es nicht. Er wird ihn benutzen, er macht ein anderes Gefäß aus ihm. Dinge wird er anders aussehen. Gott wird das missratene Gefäß umformen und anders einsetzen. Aber er gibt es nicht auf. Er kann etwas Wunderbares daraus machen. Er ist deshalb nicht frustriert oder gehindert an seinem Werk. Er arbeitet geduldig weiter und schafft etwas Neues. Was haben diese ganze Partei in den letzten Wochen und Monaten sich alles auf ihre Fahne geschrieben, was sie Neues machen wollen? Besser machen wollen als die anderen zuvor. Wir sind die Macher. Wir schaffen es. Yes, we can. Mit jedem neuen Kultusminister gibt es einen neuen Lehrplan. Aber in Jesus haben wir das, was wirklich bleibende, echte Veränderungen bringt. Weil Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Davon müssen wir reden. Von was denn sonst? So hat der Herr einen Simon wiederhergestellt, einen Petrus. Er hat nicht zu ihm gesagt, Simonle, noch so eine Nummer und ich schmeiß dich raus. Du reißt dich jetzt mal am Riemen. Wenn ich am Riemen reiße, bis der Riemen reißt. Gott fragt nach unserer Liebe. Er fragt nach unserer Liebe. Er sagt, Simon, hast du mich lieb? Dann gehe ich jetzt und weide meine Lämmer und meine Schafe. Gib dich doch nicht auf, Simon. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Du bleibst auf meiner Töpferscheide. Simon lebt. Da kann unser Leben noch so verkorkst sein. Der Herr Jesus, der schreibt uns nicht ab. Ich habe 5 Jahre mit diesem Mann hier Gefängnisarbeit gemacht. Ich kann dir sagen, der kann aus den absolut verkorksten Leuten Kronjuwelen machen. Er macht halt ein anderes Gefäß draus. Und so geht es uns doch alle eigentlich ständig. Ne? Wir fallen halt ständig. Erfolg bedeutet im Grunde nichts anderes als eine Kette von immer neuen Anfängen. Das ist Erfolg. Immer wieder neu anfangen. So nimmt der Töpfer den Ton wieder auf die Scheibe, bis er all dem entspricht, was da sein soll. Er wirft ihn nicht weg. Das ist Gnade. Das ist Gnade, ihr Lieben. Und unser Leben kann doch nur von einem einzigen Loblied zeuge. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und dann kommt das Gefäß in der Ofen und der Töpfer heizt kräftig ein. Und wenn das Gefäß dann sprechen könnte, dann würde es sagen, nein, lass mich raus. Aber der Töpfer behält den Thermostat immer schön im Blick. Er weiß ganz genau, wie lange die Zeit im Feuerofen dauern muss und dass es ohne dieses Feuer nicht geht. Das Feuer ist nicht angenehm, aber es muss sein, um dieses Gefäß dauerhaft nützlich zu machen. Und dann ist das Gefäß fertig und dann setzt er diese Gefäße aufs Regal, in seinem Lade. Und dann müssen sie warten. Das ist schwer. Jetzt bin ich doch ein Gefäß. Ich möchte aktiv sein, ich möchte benutzt werden als nützliches Gefäß. Ich habe so viele Gaben. Ich möchte die einsetzen für den Herrn. Ich könnte noch so viel mehr machen. Und der Herr sagt, der Töpfer sagt, ja, muss noch ein bisschen warten. Dauert noch. Du darfst das machen. Die Zeit ist bestimmt, aber es braucht noch Warten. Manchmal müssen wir warten. Viele könnte man anführen als Beispiele. Mose, David, Elia, Josef. Sie mussten warten. Und das ist keine vergeudete Zeit. Sie lernen noch mehr in dieser Schule. Der Herr ist ein Meister, wenn es darum geht, Neues zu schaffen, wiederherzustellen, auch in den Fällen, wo wir selbst vielleicht durch ganz törichte Entscheidungen den Karren völlig an die Wand gefahren haben, alles hoffnungslos scheint und unser Leben nur noch ein Scherbenhaufen gleicht. Der Herr kann Neues schaffen, wenn wir ihm nur alle Scherbe überlassen. Und sage wie in dem Lied, Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Das gilt auch für eine ganze Nation. Wenn sie umkehrt und Buße tut, wird das Gericht, das schon angekündigt ist, nicht kommen. Wir sehen es zum Beispiel von Ninive. Ja. Ninive, gutes Beispiel. Und was hat Gott Großes gewirkt in Zeiten der Erweckungen in den unterschiedlichsten Ländern? Wir wissen noch so wenig von diesem Gott der Gnade. Das ist so wichtig hier beim Lesen für diesem Jeremia, müssen wir drei Dinge beachten. Erstens das Prinzip. Gott ist absolut souverän und hat die Macht und Autorität zu machen, was er will. Zweitens ein Plan. Er wirkt alle Dinge zu unserem Besten mit dem Plan und der Absicht, uns in Jesu Ebenbild zu verwandeln. Corrie ten Boom hat es immer so gut gesagt, hat immer, Gott kennt keine Probleme, er kennt nur Pläne. Probleme kennt er gar nicht, nur Pläne. Drittens die Person, Gott selbst, also dreimal P, das könnt ihr euch merken, P, 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 Prinzip, Plan, Person, P, P, P. Die Lehre von der Souveränität Gottes allein kann uns verwirren oder verbittern und entmutigen. Und Souveränität kann für uns tyrannisch werden, wenn sie getrennt ist von Gottes Liebe. So wie Gottes Vorsehung für uns beängstigend sein kann, wenn wir sie von Gottes Güte und Weisheit trennen. Aber Gott möchte in seiner Liebe immer das Beste für uns, in seiner Weisheit weiß er, was das Beste ist und in seiner Souveränität hat er die Macht, das Beste herbeizuführen. Ja, aber, sagst du vielleicht, aber was ist mit all diesen Ungerechtigkeiten, die ich erfahre? All diese Enttäuschungen, diese unerfüllte, zerplatzte Träume, den Verlust des Arbeitsplatzes, die körperliche Krankheit, das Leid, die finanzielle Schwierigkeiten, die Probleme in der Familie, die Probleme mit den Kindern. Sieht der Töpfer das denn gar nicht? Hat er das übersehen? Weiß er nicht, was in meinem Leben geschieht? Geht es an ihm vorbei? Lieber Bruder und Schwester, der Töpfer kennt dieses Gefäß bis in das allerkleinste Detail. Was sagt denn die Schrift? Ehe ich dich im Mutterleib bildete, formte, habe ich dich gekannt. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Psalm 139, 16. Der Töpfer wird immer sagen, ich weiß, mein Kind, ich weiß. Um all deine Kümmernisse und unerfüllte Träume und Nöte, aber ich möchte ein wunderbares Gefäß aus dir machen, in dem ich verherrlicht bin und an dem ich Freude und Wohlgefallen habe. Und so, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn die nächste Woche in dein Leben wieder diesen unermesslichen Druck spürst, ob das jetzt in deinem Arbeitsleben ist, in der Familie, mit den Kindern, in der Ehe, in Beziehungen, in deinem Dienst für den Herrn, kannst du immer sagen, der Druck, das sind die Hände des Töpfers. Der Druck in meinem Leben sind die Hände des Töpfers. Er ist am Arbeiten. Und ich spüre den Druck. Aber er formt mich. Was ist meine Aufgabe? Auf der Töpferscheibe zu bleiben. Nicht runterspringen von der Töpferscheibe. Aber manche tun das. Mit manchen sprichst du. Und dann triffst du 10 Jahre später und sie ist immer noch dieselbe Bitterkeit da, dieselbe Unversöhnlichkeit. Sie sind nicht auf der Töpferscheibe geblieben. So herrlich, wenn man sieht, wie Gott Menschen verändert. John Newton sagte mal, der Liedschreiber John Newton, ich bin nicht, was ich sein sollte. Ich bin nicht, was ich wünschte, dass ich wäre. Ich bin nicht, was ich einmal sein werde. Aber Gott sei Dank, ich bin auch nicht mehr das, was ich mal war. Gott hat mich, geformt, mich auf seine Scheibe genommen. Manchmal sind wir ungeduldig und ärgern uns, weil andere Menschen nicht so sind oder so handeln, wie wir das gerne hätten. Und denke, nach so vielen Jahren müsste der oder die doch schon viel weiter sein. Ah, Hab nur Geduld. Der Töpfer ist ja noch nicht fertig. Das gilt auch in unserer Beziehung zu unseren Kindern. Wir könnten oft mehr für unsere Kinder tun, wenn wir unsere eigenen Fehler korrigieren lassen, als zu versuchen, ihre Fehler zu korrigieren. Weil unsere Kinder, die bringen oft nur das ans Tageslicht, wo eben noch getöpfert werden muss. Unsere Ungeduld, unsere fehlende Liebe, unsere Selbstsucht, unsere Sturheit. Thomas von Kempis hat gesagt, Zitat, die Gottseligkeit ist ein Tempel Gottes, der nur auf den Trümmern der Götzen unserer Eigenliebe und Selbstsucht aufgerichtet werden kann. Und dann macht der Töpfer ein anderes Gefäß aus uns. Und auch die, die mit dem Herrn schon weit gekommen sind, auch für die gilt, der Töpfer ist noch nicht fertig. Du kannst 40, 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs sein, der Töpfer ist noch nicht fertig mit dir. Nimm zum Beispiel einen Hiob. Gott selbst stellt ihm dieses Zeugnis aus. Seinesgleichen gibt es nicht auf Erde. Einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Aber mit all den Leiden, die dann in sein Leben gekommen sind, hat Gott einen guten Mann noch besser gemacht. Noch besser gemacht. Hiob ist nicht bekannt wegen seines Leidens, sondern laut Jakobus 5, Vers 11, wegen seinem standhaften Ausharren im Leiden. Er blieb auf der Töpferscheibe. Nimm eine Tante Hannah Faust. Was war das für eine schwere Ehe für die Frau? Mit dem Alkoholiker zusammen lebe zu, also verheiratet zu sein. Was hat sie geweint, was hat sie getragen, was hat sie gekämpft? Nur Gott weiß es, was in der Ehe abging. Aber all die Menschen, denen sie begegnet, sie durfte die süßen Früchte essen, die ihr Leben hervorgebracht hat, wo der Töpfer sie geformt hat. Und das haben alle bekannt. Oft sind es andere Menschen, die Gott benutzt, um uns zu formen. Auch gerade solche Menschen, an denen wir uns reiben, an denen wir uns, über die wir uns ärgern, die es irgendwie immer schaffen, so unsere Wundepunkte zu treffen. Die benutzt Gott oft so, um uns zu formen. Na, Ruth Graham, die Frau von Billy Graham, die ließ auf ihren Grabstein eingravieren, was man manchmal auf Schildern auf der Autobahn liest. Ganz mutig und humorvoll steht auf ihrem Grabstein: Ende der Baustelle. Danke für Ihre Geduld. Ist gut, gell? Ganz am Ende ist die Lebensbaustelle fertig. Danke für eure Geduld. Mit meiner Schwachheit. Ich habe genug davon. Aber auch meine Baustelle ist halt noch nicht fertig. Und deine auch nicht. Es ist so wichtig, die richtige Perspektive zu haben. Wir sind alle so nah an uns dran in unserer Not und alles ist auf mir drauf. Wir brauchen die richtige Perspektive. Wenn ich an das Lied denke von der Marie Schmalenbach, dass das so hilft, wenn sie sagt, Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine, selge Ewigkeit. Das ist wichtig, dass ich das vor Auge habe und gewinne. Was ist denn klein und was ist denn groß, auch heute an einem Wahltag des Bundestages? Die Herren dieser Welt schrecken uns nicht. Das hat schon der Gustav Heinemann gesagt. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das ist groß. Das ist wichtig. Und dann muss ich bereit sein, wie die kluge Jungfrau, nicht wie die Törichte, wenn er kommt. Und was mir Friede gibt, das ist nur der Blick auf Jesus. Er hat mein Leben in seiner Hand. Wir sind nie stark. Jesus ist stark. Wir sind immer schwach. Wir sind Ton in seiner Hand. Das ist ja das Notvolle in unserer Zeit, dieser letzte böse Zeit, dass der Mensch denkt, er ist absolut autonom und stark. Wir schaffen es. Es gibt in dieser Welt nur die eine Sicherheit, in den Händen Jesu geborgen. Ansonsten bist du, nenn es wie du willst, der Willkür oder des Zufalls oder des Schicksals oder den Menschen ausgeliefert. Wem willst du denn vertrauen? Den Politiker? Den Bankern? Den Virologen und Gesundheitsexperten? Den Wirtschaftsweisen? Wem willst du denn vertrauen? Nur dem Herrn Jesus. Wie es in dem Lied von Johann Frank so herrlich heißt, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Das ist die richtige Wahl. Da müssen wir das Kreuzle hinmachen. Also, was ist groß und klein im Licht der Ewigkeit? Dass ich den Herrn Jesus kenne und mein Leben in seiner Hand liegt. Alles vergeht, Gott aber steht. Schau auf den Töpfer. Schau dich um in seinem Haus. Schau auf die Regale ringsum. Siehst du nicht diese herrlichen Gefäße, die da stehen, diese Wolke von Zeugen? Was für wunderbare Gefäße zu seiner Ehre. Jetzt erkennt man sie gar nicht mehr wieder. All das lag verborgen in dieser hässlichen, formlosen Masse, dem Ton. Aber da war nichts in dem Ton, das ihn befähigt hätte, diese Möglichkeit selber zu entdecken oder sich selber zu verändern. Er lag einfach nur auf der Scheibe und hat sich formen lassen. Formen lasse von dem Töpfer. Dem Töpfer. So heißt es in Epheser 1, Vers 5. Der etwas aus uns machen will, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und der Geliebte, das ist der Herr Jesus Christus. Zu ihm müssen wir kommen, im Glaube an ihn und sein vollbrachtes Erlösungswerk. Komm zu ihm. Komm zu ihm. Dann können wir zu Gott sagen, wie Jesaja 64, Vers 7. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Ein letztes Zitat und dann mache ich Schluss. Spurgeon hat gesagt, mein Kopf ruht auf dem Kissen der Souveränität Gottes. Und er schreibt, Zitat, kein Wesensmerkmal Gottes tröstet seine Kinder mehr als die Lehre von seiner Souveränität. Sie glauben unter widrigsten Umständen und den größten Schwierigkeiten, dass seine Souveränität ihre Not verordnet hat. Seine Souveränität sie wieder aufrichtet und seine Souveränität sie alle heiligen wird. Die Kinder Gottes sollten für nichts ernstlicher kämpfen als für die Herrschaft ihres Meisters über die ganze Schöpfung, für Gottes Königsherrschaft über alle Werke seiner Hände, für den Thron Gottes und sein Recht, auf diesem Thron zu sitzen. Auf der anderen Seite gibt es keine Lehre, die bei den Weltmenschen verhasster ist. Keine Wahrheit, die sie mehr mit Füßen getreten haben, als die große, herrliche, aber dennoch absolut sichere Lehre von der Souveränität des ewigen Yahweh. Die Menschen gestatten Gott überall zu sein, nur nicht auf seinem Thron. Sie gestehen ihm zu, sich in seiner Werkstatt aufzuhalten, um Welten und Sterne zu bilden. Sie erlauben ihm, Almosen zu verteilen und freigebig zu sein. Er darf die Erde, ihre Säulen und die Himmelslichter erhalten und die Wellen der gewaltigen Ozeane bewegen. Aber wenn Gott seinen Thron besteigt, knirschen seine Geschöpfe mit den Zähnen. Wenn wir einen thronenden Gott verkünden und sein Recht über sein Eigentum und seine Geschöpfe zu verfügen, wie er es für gut befindet, ohne sie vorher zu fragen, dann werden wir ausgebuht und gehasst. Dann stellen sich die Menschen taub, denn einen thronenden Gott lieben sie nicht. Überall schätzen sie ihn mehr, als wenn er auf dem Thron sitzt, mit seinem Zepter in der Hand und seiner Krone auf dem Haupt. Doch wir lieben es, den Gott zu predigen, der auf seinem Thron sitzt. Ihm vertrauen wir. Zitat Ende. Amen.